Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, und guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von Okemüt, eurem Start in die neue Woche mit einem Blick auf all die Spiele, die ganz besonders interessant erscheinen und jetzt die nächsten Tage erscheinen, plus einen kleinen Blick in die Programmwoche bei Okecool. Aber bevor wir zu all dem kommen, möchte ich euch von Herzen etwas wünschen, und zwar nachträglich alles Gute zu Ostern, falls ihr gefeiert habt. Falls ihr auch einfach nur so die Feiertage genossen habt, beziehungsweise immer noch genießt, dann ebenfalls herzlich Gute für euch. Heute ist ja nach wie vor ein Feiertag, und ich hoffe, dass die Downloadzahlen dieser Folge erst irgendwann zum späten Nachmittag zu ticken beginnen, weil ich dann davon ausgehen kann, dass meine lieben Hörerinnen und Hörer lange, lange im Bett liegen bleiben konnten. Dann wiederum gibt's ja auch Berufsgruppen, unabhängig von Feiertag sind die ja trotzdem unterwegs. Ich hoffe jedenfalls, ihr könnt was Schönes mit diesem Montag anfangen. Ob ihr nun frei habt oder auch nicht, zu letzterer Gruppe gehöre ich. Die Selbstständigkeit und die Freude an der Arbeit, seien wir mal ehrlich, bringt mich dazu, auch an diesem freien Montag am Schreibtisch zu sitzen und ganz fleißig an ein paar Podcasts zu schneiden, an ein paar Recherchen voranzuarbeiten, die in den nächsten Tagen und auch Wochen erscheinen sollen hier bei Okecool. Und das macht so eine große Freude. Das ist jetzt keine Äußerung, um von euch Mitleid zu bekommen, sondern ich freue mich darüber, auch an diesem Feiertag einfach an meinem Schreibtisch gemütlich zu sitzen. Und das ist übrigens auch das Schlüsselwort. Das ist eine der schönsten Dinge, die bei meinem Beruf mitunter passieren können, und zwar wenn zum Beispiel so ein Feiertag ist oder auch mal ein Sonntag und ich in Ruhe ohne Podcast-Termine einfach nur an meinem Schreibtisch sitzen und bei gemütlicher Musik und runtergefahrenen Jalousien so richtig im Halbdunkeln Schreibtischdinge erledigen kann. Anmoderationen einsprechen, Podcasts schneiden, Recherchen anstoßen, nachdenken über neue Ideen, mir Überlegungen machen, wie ich Okecool noch cooler machen kann, ungestört von Aufnahmen, von längeren Gesprächen mit anderen Leuten, so gerne ich die auch mache. An manchen Tagen schätze ich das wirklich, einfach nur in meinem Kämmerchen sitzen zu können und mich auf meinen Kram zu konzentrieren. Und so einen Tag werde ich heute an diesem Montag erleben, und so habe ich auch den Sonntag verbracht am Schreibtisch, einfach so für mich, das war sehr schön. Und ehrlich gesagt auch letzte Woche Freitag, ebenfalls den ersten Feiertag dieser Ostertage, auch den habe ich gemütlich in meinem Schnittprogramm verbracht. Und wie gesagt, ich sage das jetzt nicht, um anzugeben, wie viel ich arbeite, um Gottes Willen. Es macht einfach Spaß und es ist schön. Ich wertschätze diese Tage sehr und ich hoffe, ihr habt sie auch schön verbracht. Übrigens schön. An der Stelle mal eine kleine Filmempfehlung von mir, die ergibt sich gerade so, weil ich gerade so davon spreche, von schönen Dingen. Ich habe letzte Woche am Mittwoch in einer Vorab-Screening-Veranstaltung angesehen den neuen Mario-Film, ich glaube irgendwie Super Mario Galaxy oder wie er heißt. Ihr merkt schon, dass ich nicht mal den Titel genau kenne. Ich bin wenig drin in der Welt der Mario-Filme. Bin da jetzt aber mit Freunden reingegangen, weil die sich den angucken wollten. Dann dachte ich mir, Mensch, es kann ja nicht schaden, ich bin mal neugierig. Und ich muss sagen, das waren glaube ich 99 Minuten, die wirklich schön aufs Herz gingen. Wenn man zu lange über den Film nachdenkt, im Nachhinein merkt man, wie viel da eigentlich Quatsch ist, aber auf die liebe Art, dass da auch dramaturgisch jetzt nicht vom höchsten Ross runter regisseurt wird. Aber ehrlich gesagt, das ist ja scheißegal. Das war so ein Film, den habe ich dann gesehen und habe mir danach gedacht, ach schön, da waren ein paar Soundeffekte drin, die ich wiedererkannte von alten Mario-Spielen. Da waren Figuren drin, die ich wiedererkannt habe. Da waren ein paar süße Gags und Momente drin, die ich ganz knuffig fand. Und dann war es auch vorbei. Und solche Filme müssen manchmal auch einfach sein, vor allem da ich ja eine große Leidenschaft für Horrorfilme in mir trage. Es tat gut, einfach mal so einen ganz herzigen Film zu gucken, der echt nicht mehr von mir will, als ab und zu mal amüsiert und vielleicht sogar auch mal laut lachend Richtung Leinwand zu schauen. Das war schön, kleine Empfehlung für alle da draußen, die Lust auf was Niedrigschwelliges haben. Dafür ist der echt lieb. Ich habe den im englischen Original gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie es im Deutschen klingt, aber im Englischen mochte ich, wie sich die Synchronsprecher reingehangen haben. Allen voran Luis Guzmán, den ich da niemals erwartet hätte, und Jack Black, fantastisch. Das war eine Freude. So viel am Rande dazu, mini kleine Filmempfehlung von mir für euch, wenn ihr drauf steht. So, apropos Empfehlung, wir starten rein in die Spieleauswahl der Woche vom 6. bis zum 12. April. Wie immer steht in der Folgenbeschreibung alles Interessante zu den Titeln, die ich euch hier vorstelle. Und ich möchte schon vorangeben, wir haben ja wie immer nicht nur die 5 Spiele der Woche, sondern auch noch den seltsamsten Titel der Woche. Der ist diese Woche ein bisschen um die Ecke gebogen. Ihr werdet es dann schon merken, seid nicht böse auf mich, wie ich das begründe. Für mich ergibt das alles Sinn. Da kommen wir gleich zu. Okay, wir gehen rein, Leute. Los geht's. Den Auftakt macht ein Spiel, dessen Titel mich von Herzen verwirrt, weil es der gleiche Name ist, wie es eines meiner Haustiere trägt. Und zwar heißt dieses Spiel Samson. Samson erscheint am 8. April für PC und ist, und deswegen hat es mir auch so interessiert, im Grunde eine Art GTA. Wir sind in einer Welt, in einer Stadt namens Tündelsten mit Y, ich hoffe, man spricht es so aus, und dort stromern wir als Samson, das ist so ein mittelalter Typ mit längeren Haaren und Jeanshose, durch diese Großstadt, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus New York und London, auch in unserer Zeit, in der Jetztzeit, und hauen da im Grunde allem auf die Nase, was einen roten Pfeil über dem Kopf hat. Ich lese mal ganz kurz für die Stimmung einen Teil des Beschreibungstexts vor, der irgendwas zwischen faszinierend und unangenehm ist. Achtung! Samson kehrt in die übelsten Viertel von Tündelsten zurück, die ihn abgehärtet und ihm nie vergeben haben. Hier entscheiden Kraft, Schnelligkeit und Nervenstärke darüber, wer sich behaupten kann. Kämpfer auf engstem Raum und ohne Ausweg. Unentschlossenheit ist hier fehl am Platz. Und jetzt mittendrin einfach Stimmungswechsel. Er war besessen von Gewalt, bevor er überhaupt wusste, dass es Barmherzigkeit gibt. Und die Stadt hat das nicht vergessen. Was für ein Satz. Jeder Kampf hat eine Bedeutung, jeder Treffer bricht Knochen und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, wir scheinen hier so ein Typ zu sein, der in Schulden geraten ist und die jetzt nach und nach wieder zurückzahlen und ausbügeln muss. Und das tut er, indem er Leuten auf den Kopf haut, auf die ein Preisgeld ausgesetzt ist. Das ist die Essenz. Dafür läuft man durch diese Stadt, wirklich auch hübsch, realistisch gemacht. Man fährt durch diese Stadt, man kann hier mit Autos rumtuckern. Und das ist es wohl, denke ich mal. Es ist interessant, wie so eine Mischung aus Yakuza und GTA eben, allerdings ohne diesen chaotisch-humoristischen Einschlag. Ich glaube, Samson, das Spiel, nicht mein Haustier, nimmt sich sehr ernst und soll gleichzeitig auch viel Platz für so Chaos lassen, für so Chaos, was so entsteht aus dem Stadtgeschehen heraus, wenn man da so rumtourt und irgendwelche Explosionen bewirkt. Und das ist kein Zufall, dass ein Fokus so sehr auf dieses Chaos gelegt wird, denn jetzt haltet euch fest, das fand ich auch ganz interessant, das Spiel wird entwickelt von Liquid Swords. So, und Liquid Swords ist zum einen ein Album des Wu-Tang-Clans und zum anderen der Name eines Entwicklerstudios, das 2020 gegründet wurde von Christopher Sundberg. So, und Leute, die sich in der Branche auskennen oder versehentlich diesen Namen mal in einem Kreuzworträtsel gefunden haben, wissen, wer das ist. Das ist der Typ, der wesentlich mitgebracht hat, die Just Cause-Reihe von Avalanche Studios. Und Just Cause wiederum, für alle, die das nicht kennen, ich glaube 3 oder 4 Titel gibt es da mittlerweile, ist ein Open-World-Chaos-Abenteuer, in dem man einen Typen auch im Grunde bösen Leuten auf den Kopf hauen lässt, aber dabei darf man auch Kühe mit Dynamitstangen vollstopfen und anzünden. Man kann mit einem Auto über Klippen fliegen und dann in einem Pool landen und dann explodiert der Pool. Man kann Milch trinken und dann ist man noch stärker. Mit anderen Worten, das ist ein Quatschspiel. Das ist so ein Hirnausspiel und ich finde diese Beschreibung immer furchtbar. Also Just Cause, ich habe da einige Teile von gespielt und ausprobiert, das fand ich immer einfach scheiße. Ich muss es so hart sagen, es tut mir jetzt leid, ich kann das nicht länger zurückhalten. Ich finde die Reihe so stumpf und auch so unbefriedigend, weil man ja wirklich einfach nur, also es ist ja nur Quatsch, es ist ja einfach nur eine Dynamitstangenfabrik mit verschiedenen Ausgestaltungsformen, wo alles Bam Bam macht. Es ist einfach hirnlos, also das gefällt mir nicht, ist langweilig. So, aber Samson packt jetzt in diese Zutaten, die schon Just Cause offenbar so definiert haben, noch eine Geschichte rein, die mich interessieren könnte. Und deswegen bin ich neugierig drauf. Also mit anderen Worten, Samson, sich selbst ernstnehmendes Open-World-Abenteuer mit viel Peng-Peng und entwickelt vom 2. Album des Wu-Tang-Clans. Nun darf ich euch in die Hand reichen ein Spiel, das mich gleichzeitig abschreckt wie auch faszinierend. Das möchte ich euch jetzt erklären. Und zwar heißt dieses Spiel The House of Hikma. Erscheint ebenfalls am 8. April für den PC und ist ein 3D-Abenteuerspiel, das die Geschichte erzählt eines 14-jährigen Mädchens, die spielen wir, die nach dem Tod ihres Vaters in einer rätseligen Stadt, in einer riesengroßen, rätseligen Stadt Physik-Puzzle lösen muss, um mit ihrer Trauer umzugehen. Habt das jetzt ein bisschen herzlos zusammengefasst, aber das gibt euch die beste Vorstellung davon, was das ist. Was mich fasziniert daran, ist der Schauplatz und diese narrative Rahmung. Narrative Rahmung habe ich schon gesagt. Und der Schauplatz, es spielt so in einer Art Welt und vor allem Großstadt, die erinnert an Tausend und eine Nacht. Stellt euch vor, Aladdin, ne, was ihr damals im Zeichentrickfilm gesehen habt, das sind die Kulissen hier für dieses Spiel. Ganz faszinierend, gucke ich mir sehr gerne an. Sieht man auch nicht so häufig in Spielen. Ganz, ganz toll. Und was mich abschreckt, ist die Tatsache, dass es so ein Physik-Rätselpuzzler ist. Und da bin ich erwiesenermaßen einfach zu dumm und auch zu ungeduldig für. Das gebe ich einfach zu. Ah, ich will jetzt nicht auch noch Portal niedermachen, nachdem ich in dem letzten Beitrag jetzt schon über Just Cause hergezogen bin. Also, es ist nicht meine Art Spiel. So, aber eben die Geschichte und vor allem auch, wie es aussieht, ne, 3D-Umgebung, aber vor allem wundervoll, farbenfroh, Aladdin-Vibes, es macht mich ganz dolle an. Ich möchte es spielen, aber nicht die Rätsel lösen. Das ist meine Beziehung zu diesem Titel, aber vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die beides mögen, narrative Rahmung und die Rätsel oder meinetwegen auch nur die Rätsel. Man kann es ausprobieren, es gibt eine Demo, die glaube ich auch erhalten bleiben soll nach dem Release am 8. April. Dafür wird das Entwicklerstudio sorgen und dieses Entwicklerstudio kann ich bei der Gelegenheit auch nochmal kurz benennen. Lunacy Studios, ich habe nachgesehen, Indie-Studio, das aber doch aus so 15 Leuten herum besteht, die international agieren, die haben keinen klassischen Studiositz irgendwo, sondern die arbeiten remote, das sind alles junge Leute, machen einen sehr sympathischen Eindruck. Ich habe mir ein paar Video-Interviews mit denen angesehen, die sind alle so Mitte 20 bis Ende 30, Anfang 40 so maximal. Die machen einen sehr sympathischen Eindruck und als hätten die auch eine ganz starke Vision für dieses Spiel gehabt. Ich hoffe, das geht nicht unter. Dafür mag ich die Spielwelt und die Vision dahinter zu sehr. Und ich hoffe, ich bin nicht zu doof dafür, weil ich würde es gern mal ausprobieren. Ihr habt es jetzt auf jeden Fall gehört. The House of Hikma von Lunacy Studios, 8. April. Eine Demo gibt's auch. Viel Spaß. So, Freunde, jetzt kommen wir womöglich zum Highlight dieser Folge für mich ganz persönlich. Jetzt wird's toll. Passt mal aber auf. Also folgendes. Okay, ruhig, Konzentration, Am 9. April erscheint ein Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich es in meinem Leben brauche, aber ich brauche es. Ich habe die Demo gespielt, ich wusste aber auch schon vorher, das ist mein Ding. Und jetzt möchte ich es euch vorstellen, ein Spiel namens Minos. Benannt nach dem legendären antik-griechisch-mythischen König Minos, der mit dem Minotauros, ihr wisst noch, und das Labyrinth und Odysseus und Lirum Larum Theseus, meine ich. Ganz faszinierend. Was ist das? Ich möchte es euch erklären. Minos ist ein Roguelite-Puzzlespiel, aber nicht Physik-Puzzle-Kram, sondern gut. Worum geht's? Man hat in diesem Spiel ein von Level zu Level anders aussehendes Labyrinth als Grundriss. Da guckt man drauf wie auf so ein Brettspiel von schräg oben. Und in dieses Labyrinth dringen jetzt Abenteurer ein. So antikgriechische Helden, ne? Helm, Schild und so weiter. Und unsere Aufgabe ist es, mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben, zum einen Fallen in diesem Labyrinth zu verteilen, damit diese Abenteurer nicht an ihr Ziel im Labyrinth kommen. Und zum anderen durch das Abreißen und Einziehen von Mauern die Wegfindung dieser Abenteurergruppe so zu beeinflussen, dass die auch möglichst effizient in diese Fallen reinlaufen, die wir vorbereitet haben. Wenn unsere Mechanismen scheitern, gibt's auch noch den Minotauren, also wirklich den Stier mit der Axt, kennen ihn aus Age of Mythology und dem Geschichtsunterricht, und der greift dann auch nochmal ein und an, aber das ist so das letzte Mittel. Und wenn der auch nicht stark genug ist, dann haben die Abenteurer gewonnen. Also man muss versuchen, einen Dungeon, so könnte man es auch beschreiben, anzulegen, der mit möglichst vielen und klug gelegten Fallen die Abenteurer gar nicht erst weit in dieses Labyrinth eindringen lässt. Und das Ganze macht ja einen solchen Spaß. Es sieht toll aus, 3D-Spiel, richtig schöne Details auch. Man kann da von weit draußen konzipieren, Wände einreißen. Da wird dann auch immer in Echtzeit der Weg dann der Abenteurer gezeigt. Man kann aber auch ganz nah ranzoomen und dann sieht man auch den Kladderadatsch. Dann sieht man da die Abenteurer schon vor dem Labyrinth warten, werden wieder drinnen noch umräumen. Man sieht den Minotauren rumlaufen. Man sieht verschiedene Dekorationen im Labyrinth selbst, die auch teilweise entstehen durch unsere Dekoration und Umgestaltung. Es ist ganz toll anzusehen. Es macht Spaß. Es ist nicht zu kompliziert, zumindest am Anfang. Man kommt gut rein, auch für so, ja, also wie gesagt, Rätsel. Ich mag sowas ja eigentlich nicht, aber ich komme da gut rein. Das macht einen Spaß. So, und jetzt ist das Ganze auch noch wie ein Roguelite strukturiert. Wie soll das funktionieren, kann ich euch sagen. Man hat nicht einfach eine Abfolge von Labyrinthen, die man nach und nach immer wieder umbaut, sodass die Abenteurer nicht durchkommen oder man schraubt auch immer am gleichen. Nein, man hat nach einem Labyrinth die Auswahl zwischen 2, vielleicht sogar auch 3 Labyrinth-Herausforderungen, die allesamt verschiedene Bedingungen mit sich bringen. Man hat also wie bei so anderen Roguelites, bei Slay the Spire zum Beispiel sieht man das oder auch bei vielen anderen Titeln dieser Art, Pfade und man kann sich aussuchen, welcher dieser Pfade man zum nächsten Level laufen will. Und diese nächsten Level, diese ausgewählten Labyrinthe, die haben verschiedene Rahmenbedingungen, eine bestimmte Anzahl von Mauern, die man setzen darf, ein Elementarthema wie Feuer, Eis oder Wind oder was. Und das beeinflusst dann, welches Labyrinth man als Ausgangssituation hat und wie man es verändern kann und wie tiefgehend man es auch verändern kann. Das fühlt sich ein bisschen künstlich aufgepfropft an. Ich weiß gar nicht, ob ich das gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Aber das Spiel selbst, dieses Verschieben und Verstellen und Ummodeln des Labyrinths, das dann geflutet wird von diesen Abenteurern. Mensch, das ist eine Freude. Und das wird ja auch immer komplexer. Ich habe dann schon gesehen in der Demo, es gibt dann auch so Zeitfallen, die so einen Zeitrhythmus haben und dann regelmäßig auf- und zuschwingen. Da kann man dann, wenn man es richtig timet, Gruppen in der Mitte voneinander trennen und in 2 kleine Gruppen aufteilen. Dann haben die neue Wegfindungen, auf die man eingehen muss. Es ist eine Freude. Man wird klug dabei und lernt noch was über Labyrinthe. Es ist wirklich ganz toll. Und jetzt, ehrlich gesagt, damit hat es noch gar nicht aufgehört mit meiner Begeisterung. Es geht noch weiter. Das Spiel stammt, also wird gepublished von Devolver. Ja, bla bla, die finden wir toll. Aber vor allem wird Minos entwickelt von einem Studio namens Artificer. Und ich glaube, das ist ein tschechisches Studio oder osteuropäisch auf jeden Fall. Ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist, was sie vorher gemacht haben. Vorher haben sie eines meiner Lieblingsspiele der 20er Jahre gemacht, also der 2020er Jahre, nämlich Showgunners. Eine Mischung aus XCOM und Reality-TV Todesshow, wo es darum ging, eine, manchmal auch 2 bis 3 Figuren durch so Rundenkämpfe zu führen, während all diese Rundenkämpfe inszeniert werden wie eine tödliche postapokalyptische Fernsehsendung. Mega geil, das nur am Rande, super Spiel und die machen jetzt eben das. Also das sind Leute, die sind cool, die kennen sich aus, toll. Minos, Leute, kauft das, spielt das. Ich kontrolliere das am Ende des Monats. Nach dem langen Referat über Minos, falls ihr es nicht euch angehört habt, empfehle ich euch jetzt nochmal zurückzukehren zum letzten Segment. Möchte ich zu einem Spiel kommen, das man sehr viel schneller und einfacher beschreiben kann, aber das nichtsdestotrotz einen ganz großen eigenen Wert hat. Und zwar heißt dieses Spiel High Above, weit oben, erscheint am 9. April und wird von einem einzigen Solo-Entwickler entwickelt, der Alex heißt. Und dieses Spiel ist ein cozy, mach eine Dachterrasse schön Spiel. Spiele dieser Art kann man in der heutigen Zeit eigentlich nicht oft genug vor sich haben und installiert sehen. Ich habe erst vor einiger Zeit angefangen zu spielen Hosey, ist auch ein cozy Aufräumen- und Dekorierspiel. Wunderschön, da ist man viel in so Häusern unterwegs, die zugeschrottet sind, die muss man erstmal aufräumen. Hier hat man Dachterrassen, also begrenzten Raum in der wunderschönen Szenerie, die man richtig hübsch einrichten darf. Ne? Teppich, Wandkino, eine kleine Cocktailbar, denkt euch, was ihr wollt. Ihr könnt da alles einstellen, von Einrichtungsgegenständen über Farben bis hin zur Teppichhöhe. Toll. Das war's im Grunde schon. Es gibt eine Demo dafür auch. Ich weiß, einige von euch mögen diese Art Spiel, deswegen will ich das hier unbedingt vorstellen. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, die Welt ist chaotisch genug. Es tut gut, sich mal ein bisschen Schönheit in die Welt, in die eigene Welt, in die Lebenswelt zu holen mit Spielen dieser Art. High Above könnte da ein wichtiger Baustein für uns werden. 9. April für den PC. Es gibt ein Genre, das sich vor einiger Zeit ausgebildet hat und einfach nicht totzukriegen ist. Und ich glaube, das ist auch ganz okay so. Und zwar spreche ich von Vampire Survivors Like. Heute haben wir nochmal eins davon dabei. Und zwar, jetzt nochmal ganz kurz die Erklärung für alle, die nicht wissen, was das für ein Genre ist. Eine Figur, die man spielt in der Bildmitte. Millionen von Gegner laufen langsam auf die eigene Figur zu. Die eigene Figur schießt automatisch auf diese Gegner. Regelmäßig gibt's Level-Up. Vielen Dank. Goodbye, GG. Dieser Titel, den ich heute mitgebracht habe und der am 10. April erscheint, gehört zu diesem Genre, aber gibt dem Ganzen schon wieder einen Spin, den ich geil finde. Und zwar spreche ich von Skull Horde. Mega cooler Titel. Es gibt eine Demo, sieht super stylisch aus. Ich hatte erst Sorge, es wäre so ein KI-Asset-Spiel, aber nein, das ist alles clean. Der Entwickler 8-Bit-Skull macht schon seit vielen Jahren Spiele dieser Art, die genauso aussehen. Ein ganz wunderschöner Pixel-Look mit so einer Bildschirmkrümmungsfilter-Geschichte drüber gelegt. Ganz, ganz, ganz hübsch, voller Details, diese Pixel. Bitte, bitte guckt euch das an, zumindest im Kapitelbild mal. Und in diesem Spiel eben steuert man einen Totenschädel durch verschiedene Level und Gegner laufen auf uns zu und die müssen wir abschießen. Und jetzt kommt aber der besondere Twist. Das ist auch nicht das erste Spiel, das das macht, aber die Demo, die es nach wie vor gibt, war wahnsinnig kompetent. Wir kämpfen nicht direkt gegen die Gegner, sondern wir sammeln um uns herum eine wachsende Armee von Untoten, die Schilde tragen, Pfeil und Bogen schießen, Äxte schwingen und so weiter und so fort, die für uns kämpfen. Und die schlucken auch Schaden für uns. Um Gottes Willen, hier geht der automatische Trailer an. Oh, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Das bleibt jetzt drin, das Band ist teuer. Also, ihr habt es vielleicht, obwohl, kann ja als Gelegenheit nutzen, dieser Kampf gegen diese Horden, die stellvertretend von diesen Skeletten von uns erledigt werden, ist inszeniert wie eine absolute Metal-Apokalypse. Es ist der Knaller, was da aus den Lautsprechern rauskommt. Auch das scheint offenbar selbst eingespielt zu sein und zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk von diesem Entwicklerstudio. Ganz kleines Team. Die haben eine wahnsinnig stilsichere Art. Und dieses Spiel hier reiht sich da ein. Skull Horde, viel Metal, harte Töne, knalliger Pixel-Look und echt tolle Spielsysteme, die in die Tiefe gehen. Alleine dieses Aufbauen dieser Skelettkrieger-Armee, die einen begleitet, steckt voller Ideen. Ein Beispiel, wenn man drei Skelettkrieger desselben Typus in seine eigene Armee holt, lass es Speerkrieger sein, dann werden die drei Speerkrieger zusammengeschmolzen zu einem mächtigeren, komparativ, Speerkrieger. Und das sorgt für ganz neue Überlegungen und taktische Abwägungen, weil ich dann überlege, gehe ich auf die Masse, level ich die kleinen Einheiten lieber auf und mache weniger, aber dafür sind die qualitativ wertvoller. Und da kratzen wir nur in der Oberfläche. Also für all jene von euch, die Lust haben, mal wieder auf einen etwas neueren Spin auf das Vampire-Survivors-like-Genre oder die sich überhaupt mal da reinwagen wollen oder die, wie ich, einfach Skelettkrieger geil finden, die sind bei Skull Horde. Herzlich willkommen, 10. April. Los geht's. Und damit kommen wir zum seltsamsten Titel der Woche. Ich habe mich bereits im Intro dafür entschuldigt, das möchte ich jetzt erklären. Der seltsamste Titel der Woche ist nämlich nicht per se seltsam. Das einzig Seltsame daran ist, dass ich euch davon erzählen kann, ohne vor Begeisterung ohnmächtig zu werden. So, ich habe es angekündigt, das ist ein bisschen hergebogen, aber ich meine es irgendwie aber auch ernst, denn, und jetzt, oh, ich bin ganz nervös, weil ich mich sehr drauf freue. Dieser Titel hier macht viel, was ich in meinem Leben hoch und wertschätze. Er heißt Spark in the Dark, erscheint am 7. April im Early Access für den PC und ist ein, im Grunde, wenn man so will, isometrisches Dark Souls. So, jetzt müssen wir uns erstmal beruhigen. Es ist nicht ganz so wie das von From Software, aber es erinnert mich wahnsinnig daran. Ich möchte erklären, warum. Man spielt da aus der isometrischen Perspektive von schräg oben einen von sechs Charakteren in so einer düsteren Mittelalterwelt, der hinuntersteigt in einen scheinbar niemals enden wollenden Dungeon. Stellt ihn euch wirklich richtig klassisch vor. Marmorböden, Skelettkrieger, da sind sie wieder, andere fiese Monster, längst verlassene Bibliotheken, alte Bankettsäle, Thronräume, verlassene Schlafstätten. Und da gehen wir rum und suchen nach Schätzen und anderen Hinterlassenschaften. Und bevölkert wird dieser Dungeon natürlich von allerlei schlimmen Kreaturen und gegen die müssen wir kämpfen mit einem Kampfsystem, das mich eben wirklich ganz doll erinnert an Dark Souls, wenn man da einen Nahkampf reinskillt. Also mit anderen Worten, denkbar simpel. Schild hochhalten, Gegnerschlag abwarten, selbst zuschlagen, irgendwann ist der Lebensbalken vorbei. ganz einfaches, simples Spielprinzip, aber das habe ich schon direkt beim Spielen gemerkt, es lässt wenig Raum für Fehler. Ich bin ehrlich gesagt nicht am ersten Gegner vorbeigekommen, weil ich nicht den ernst genommen habe. Ich bin ehrlich und musste dann eingestehen, okay, hier ist das Spiel auch mal schnell vorbei. Man muss sich konzentrieren. Der Default-Modus des Spiels ist ein Iron-Man-Modus. Das heißt, man kann nicht speichern. Game over ist Game over. Kann man ändern. Es gibt einen normalen Spielmodus. Aber da merkt man schon, wohin die Reise hier gehen soll. Ein Hardcore Dark Souls isometrisch Dungeon Crawler Spiel, in dem man allein unterwegs ist. Und Leute, das ist mega geil. Das ist mega geil. Ich habe, wie gesagt, die Demo gespielt. Ich bin drin gewesen. Ich war angetan. Ich war nervös. Ich war gestresst. Und nach dem ersten Bildschirmtod habe ich das Spiel dann auch ernst genommen. Ich bin da angetan. Ich möchte das ausprobieren. Ich bin begeistert jetzt schon von meinen Spielerlebnissen, die ich bisher hatte. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es euch damit ganz genauso geht. Spark in the Dark sitzt diese Woche völlig zu Recht auf dem Vorfreudethron. Und damit abschließend, komme ich zu einem kleinen Ausblick auf die Woche bei OK Cool. Und was soll ich sagen? Wir gucken einer Reihe von Highlights entgegen. Ich meine das wirklich ganz ernst. Es beginnt im Grunde schon am Dienstag. Am Dienstag erscheint nämlich ein ganz besonderes Podcast-Special, mit dem ich eine Idee verwirklicht habe, die ich schon lange über Monate mit mir herumgetragen habe und die jetzt umgesetzt werden konnte. Und ich freue mich so, ich bin stolz darauf. Es war viel Arbeit und ich hoffe, euch gefällt, was ich da für euch gemacht habe. Und zwar ist es ein Podcast-Special, das ich genannt habe Hölle auf Erden. In diesem Podcast-Special habe ich ein Entwicklerteam aus Berlin begleitet auf ihrem Weg zum Release ihres allerersten kommerziellen Spiels und habe mit ihnen Interviews geführt, 48 Stunden vor dem Release und 24 Stunden nach dem Release. Und aus diesen Interviews sind zwei Podcasts entstanden, ein Teil 1 und ein Teil 2, den ich euch dann an diesem Dienstag, also morgen, präsentieren werde. Teil 1 erzählt die Geschichte dieses Studios und wie sich die Beteiligten in diesem Studio 48 Stunden vor dem Release ihres Spiels fühlen. Und Teil 2 geht auf das ganze Nachgeschehen ein, wirft einen Blick zurück auf den Release selbst, wie der gelaufen ist, ob alles so glatt ging, wie man es sich erhofft hat und wie die Reise dieses Studios nun weitergeht. Und ich kann euch schon verraten, glatt lief da nicht alles. Der erste Teil wird am Dienstag frei erscheinen für alle Hörerinnen und Hörer und Teil 2 ist dann exklusiv für alle Supporter und natürlich bekommen Supporter auch Teil 1 in den Feed geschoben, ist ja klar. Das ist ein Podcast, auf den ich sehr stolz bin. Da floss, wie gesagt, viel Arbeit rein. Es ist eine produzierte Audio-Doku, also arbeitet mit mehr Aufwand als einfach nur ein klassisches Interview und führte zu einem Ergebnis, das mir wirklich gut gefällt. Ich würde sowas gerne in Zukunft häufiger machen. Ich warte erstmal auf euer Feedback, aber ich bin da ganz angetan von. Das Spiel, um das sich da dreht, ist ein... Ehrlich gesagt, nee, ich glaube, ich möchte das gar nicht verraten. Ich habe das jetzt hier mal angeteasert. Ihr könnt das euch am Dienstag im Feed einfach mal selber anhören. Teil 1, wie gesagt, erscheint ja für alle. Es gibt keine Ausrede, sich das nie anzugucken. Und Teil 2 dann für alle Supporter. Wenn euch das also gefällt, lade ich euch herzlich ein, ein Abonnement bei OK Cool euch zu schnappen und für einen 5er im Monat dazuzukommen zu den fast 1200 Leuten, die sich bereits dafür entschieden haben. Und dann könnt ihr euch diese Podcast-Doku in Gänze anhören. Wie gesagt, es war wahnsinnig tolle Erfahrung für mich. Es war viel Arbeit, aber es war wirklich toll. Es war cool, dass ich das mal so umsetzen konnte. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. So, am Mittwoch, es geht aufregend weiter, erscheint Teil 2 der Ödland-Chroniken. Wir erinnern uns, vor zwei Wochen mittlerweile, habe ich den Auftakt vorgestellt meiner neuen Reise bei OK Cool Spielt, der Audio-Let's-Play-Reihe, wo ich mich dieses Mal in die Welt von Fallout New Vegas begebe, zum allerersten Mal seit 14 Jahren. Und meine Abenteuer in auch produzierter Form darbiete und euch erzähle, immer gekrönt von Abstimmungen, die Supporter von OK Cool nutzen können, um mein Abenteuer zu beeinflussen. Nach der Auftaktfolge konnten die Supporter zum Beispiel einen Charakterbogen für mich ausfüllen und haben dann so bestimmt, wie mein Charakter aussehen soll. Das ist bereits letzte Woche in der ersten Folge dann passiert nach der Auftaktfolge. Mein Einstieg in diese Spielwelt. Und jetzt am Mittwoch treten wir so richtig hinaus ins Ödland. Das wird Episode 2. Es ist eine Reihe, die wöchentlich erscheint, jeden Mittwoch für alle Supporter. Also auch hier, ne, kleiner Wink, wenn ihr das unterstützen und hören wollt, folgt der Folgenbeschreibung. Ganz toll. Steady, herzlich willkommen. Jederzeit kündbar, aber wer will das schon? Und am Freitag erscheint eine neue Folge Cooldown. Das ist das Format, das ich gemeinsam mit den Journalisten von Decode, Sebastian Tietzak und Martin Dietrich, leiste. Jeden Monat schauen wir zurück auf die Schlagzeilen der letzten Wochen in der Spielewelt und analysieren sie, ordnen sie ein, diskutieren. Ganz, ganz tolle Sache. Das ist die Woche bei Orky Cool. Völlig abgefahren. Ich gebe alles für das schönste Programm und Angebot, das ihr da draußen in der Welt des Spiele-Podcasts auch nur bekommen könnt. Und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg damit. Ist ja eigentlich mal selbstbewusst, ohne Witz. Ich finde ganz toll, was hier entsteht. Und ich freue mich, dass so viele von euch damit ebenfalls eine große Freude haben und diese Arbeit sogar finanziell unterstützen. Mensch. Toll, ich freue mich. Kuss auf die Stirn, passt auf euch auf. Wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit wieder.